Deutschlandradio Retro. Aus den Audioarchiven.
Die Zeit im Funk.
Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Im politischen Teil unserer aktuellen Tagesübersicht bringen wir Ihnen heute
Brüssel. EWG-Kommission blickt nach Paris und Bonn.
Weitere Auseinandersetzungen über die agrarpolitischen Verordnungen zu erwarten.
Bonn. Forderungen zu den Brüsseler Agrarverhandlungen.
Bundesregierung verlangt tragbare Lösungen für alle Partnerstaaten.
Berlin. Zeichen der Unfähigkeit und des Versagens.
Nobelpreisträger John Steinbeck über seine Eindrücke an der Mauer.
Brüssel. Nach den gestrigen harten Diskussionen bei der Ministerratssitzung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wegen der Fertigstellung der agrarpolitischen Verordnungen bis zum 31. Dezember dieses Jahres wurde heute vorwiegend hinter den Kulissen verhandelt. Offiziell wartet der EWG-Ministerrat auf die Erklärungen der Bonner und Pariser Regierungsstellen. Allgemein wird in der belgischen Hauptstadt jedoch erwartet, dass weitere Auseinandersetzungen über die künftigen Butter-, Käse- und Margarinepreise unmittelbar bevorstehen.
Im Brüsseler Kongresspalast rief heute Morgen die Klingel des Präsidenten die verantwortlichen Minister der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wieder zusammen, um die Verhandlungen über den weiteren Aufbau des gemeinsamen Agrarmarktes fortzusetzen. Man vermisste Ernährungsminister Schwarz, auch der Stuhl des französischen Landwirtschaftsministers Pisani war heute Vormittag in Brüssel leer geblieben. Pisani war nach seiner heftigen Attacke, mit der er gestern Abend den Ministerrat überrascht hatte, nach Paris gefahren, um neue Instruktionen zu holen. Der Vorstoß Pisanis, einer der markantesten Figuren auf dem Brüsseler Parkett, war auch heute den ganzen Tag das Thema Nummer 1. Der Chef der französischen Delegation machte vor dem Abschluss der gestrigen erfolglosen Debatten auf die schweren Konsequenzen aufmerksam, die eintreten würden, wenn man den in Aussicht genommenen Beschlüssen über neue europäische Marktordnungen für Reis, Rindfleisch und Milch nicht bis zum 31. Dezember dieses Jahres zustimmen sollte. Die Verhandlungen über diese Marktordnungen hatten sich an technischen Einzelfragen festgefahren. So war also die Stimmung etwas gedrückt, als man sich heute Morgen wieder an den Verhandlungstisch setzte. Über Nacht hatten Sachverständige der 6 Staaten versucht, die Entwürfe abzuändern, um den Ministern die Arbeit zu erleichtern. Auf der Tagesordnung stand zunächst die europäische Marktordnung für Reis. Heute Mittag sprachen einige Konferenzteilnehmer von kleinen Fortschritten in untergeordneten Fragen. Aber der allgemeine Eindruck war doch, dass man von einer alle Partnerstaaten befriedigenden Lösung noch ziemlich weit entfernt ist. Es wurde wieder in den Wandelgängen des Kongresspalastes eifrig über die Aussichten dieser Konferenz debattiert. Heute Nachmittag gingen hinter verschlossenen Türen die Beratungen weiter. Nachdem man die Reismarktordnung an die Sachverständigen zurückgegeben hatte, lag jetzt der Entwurf für eine europäische Milchverordnung auf dem Tisch. Auch hier gibt es noch manche Streitpunkte. Die Schwierigkeiten sind weitaus größer als bei Reis und Rindfleisch. Denn gerade auf dem Milchsektor stoßen die Interessen hart aufeinander. Nicht zuletzt geht es darum festzustellen, in welchem Umfang und zu welchem Termin die in der Bundesrepublik gezahlten sehr hohen staatlichen Beihilfen abgebaut werden sollen. Die Experten bemühen sich seit Monaten um Kompromissvorschläge. Jetzt haben die Minister das letzte Wort. Heute Nachmittag kehrte Pisani aus Paris zurück. Man sprach davon, dass er noch härtere Instruktionen mitgebracht habe. Ob das stimmt, wird sich herausstellen. Ihren Höhepunkt erreicht die Brüsseler Konferenz erst in der nächsten Woche. Am 18. Dezember wollen sich die Außenminister der 6 Staaten in die Beratungen einschalten. Dann wird sich zeigen, ob der politische Wille stark genug ist, um mit den sehr komplizierten technischen Problemen fertig zu werden. Trotz der massiven französischen Drohung, die gestern Pisani vorbrachte, glaubt hier niemand daran, dass es zum Äußersten, nämlich zum Scheitern der EWG durch den Austritt Frankreichs kommen wird.
Bonn. Die heutige Kabinettssitzung stand vorwiegend im Zeichen wirtschaftspolitischer Fragen. Kernpunkt dieses Themas ist zurzeit der Vorschlag der EWG-Kommission, im künftigen gemeinsamen Markt alle Subventionen für Milch- und Molkereiprodukte abzuschaffen, was für die deutschen Verbraucher Preissteigerungen zur Folge hätte. Dazu wurde von der Bundesregierung in einer Erklärung festgestellt, die Brüsseler Agrarverhandlungen könnten nur dann bis zum Jahresende abgeschlossen werden, wenn für alle Partner eine tragbare Lösung gefunden wird.
Mit spürbarer Schärfe hat die Bundesregierung auf die Ereignisse in Brüssel reagiert. Im Kabinett gab es in der heutigen Sitzung eine lange Debatte, in der Minister Schwarz über sein Gespräch mit dem französischen Landwirtschaftsminister Pisani berichtete. Pisanis Zornesausbruch über die Politik der Bundesregierung, von ihm selber hinterher etwas besänftigend eine konstruktive Explosion genannt, hatte auch gestern Abend in einer Unterredung zwischen dem französischen Botschafter de Margerie und Bundeskanzler Erhard eine Rolle gespielt. Es ist eine zweifache Bewährungsprobe, die sich in diesen Tagen vollzieht. Zum einen geht es ganz schlicht um das Schicksal der EWG. Wenn aus Paris verlangt wird, dass die Marktordnungen für Rindfleisch, Milch und Reis bis zum 31. Dezember in Kraft gesetzt werden sollen, was nun wiederum die deutsche Seite ablehnt, die Agrarfragen mit Zollproblemen auf anderen Gebieten verbunden sehen will. In einer Erklärung von heute betont die Bundesregierung, dass gleichzeitig mit der Agrarpolitik die Fragen der gemeinsamen Haltung der EWG zur Kennedy-Runde abgeschlossen werden müssten. Bonn will, um es vereinfacht zu sagen, seine schlechte Position auf dem Landwirtschaftssektor mit den Vorteilen seiner guten Position auf dem Industriellen verbunden sehen, um in seiner Agrarpolitik nicht völlig unter die Räder zu geraten. Wir sind in der Landwirtschaft der Fußkranke unter allen unseren Nachbarn, weil wir es in den letzten Jahren nicht verstanden haben, unsere Höfe wettbewerbsfähig zu machen. Und jetzt hilft zum Schluss, wo die anderen mit dem gemeinsamen Markt auch in der Agrarpolitik ernst machen wollen, nur noch das Ausspielen auch des letzten vorhandenen Trumpfs. Die zweite Bewährungsprobe spielt sich auf dem Gebiet der deutsch-französischen Freundschaft ab. Nicht zu Unrecht fragt hier heute in Bonn die Opposition, wozu die im Élysée-Vertrag vorgeschriebenen permanenten Konsultationen zwischen Bonn und Paris gut seien, wenn man hier nicht gemerkt habe, dass die Franzosen diesmal aufs Ganze gehen und den 31. Dezember unbedingt einhalten wollen. Was nützen alle Sonntagsreden über die deutsch-französische Freundschaft, so fragt der SPD-Pressedienst, wenn ein monatelang als nicht vorhanden bezeichnetes Ultimatum nun doch ein Ultimatum ist. Noch ein zweites Mal ist hier heute das Wort Brüssel gefallen, allerdings nicht als Hauptstadt der EWG, sondern als Sitz der belgischen Regierung. Anlässlich eines Besuches von Außenminister Spaak in Warschau hatte die dortige Botschaft der Belgier auch den Botschafter der Zone, Mewis, zu einem Empfang eingeladen. Man habe mit höchster Verwunderung von diesem Vorgang Kenntnis genommen, hieß es hier heute vom Auswärtigen Amt, und man werde die belgische Regierung um eine Erklärung ersuchen. Dass es Meinungsverschiedenheiten mit Spaak, der auch einmal Generalsekretär der NATO war, gibt, das ist ein offenes Geheimnis, sagt man doch Spaak nach, er befürworte einen Nicht-Angriffsvertrag mit den Staaten des Warschauer Paktes.
Berlin. Nach einer Odyssee-ähnlichen Flugreise traf der amerikanische Literatur-Nobelpreisträger John Steinbeck gestern in West-Berlin ein. Wegen des schlechten Flugwetters musste Steinbeck von Prag nach Manchester, von dort nach Brüssel und dann nach Frankfurt am Main fliegen, ehe er schließlich in Tempelhof landete. Der Nobelpreisträger und seine Gattin befinden sich auf einer Europareise, die sie bisher in die Sowjetunion, nach Polen, Wien und in die Tschechoslowakei führte. Auf seiner heutigen Besichtigungsfahrt durch Berlin trafen wir John Steinbeck am Checkpoint Charlie.
Es ist 12 Uhr mittags, ein ganz leichter Schneeregen geht vom Himmel herunter. An diesem grauen Tag, der über der Stadt Berlin liegt. Um 12 Uhr kommt die schwarze Limousine mit Mr. John Steinbeck, der jetzt hier neben uns steht und die einzelnen Erklärungen am Checkpoint Charlie entgegennimmt. Er hat ein Fernglas an den Augen und schaut nun hinüber auf die andere Seite, schaut auf die 5, 6 Volkspolizisten, die am ersten und zweiten Schlagbaum stehen. Seine Frau neben ihm in einem schwarzen Mantel, einer schwarzen Pelzkappe, sagt gerade zu ihm, John, komm zurück von dem weißen Strich, denn er ist etwa einen halben Meter über den weißen Strich hinübergegangen. Er lacht daraufhin und sie ruft ihm zu, John, das meine ich wirklich, komm bitte zurück. Und nun schaut er sich hier die Szenerie an und wir werden sehen, ob wir ein ganz kurzes, in Englisch geführtes Interview mit Mr. Steinbeck bekommen können.
I just woke up a little while ago.
Yeah, and you have a big schedule and program ahead of you.
Quite.
Sir, you made some remarks in the Soviet Union while you were staying there about the young Soviet Russian writers. Do you have any remarks to make about the young generation of German writers?
I hope to see some.
You haven't read anything?
Oh, read, yes, but I hope to see some, I say.
Oh, yeah.
I only got here yesterday, so I haven't met any.
You have some favorites among the young generation?
Of course, yes. I will tell you later. You know, this is too early.
Oh, yes, sir.
I'll be seeing a number of them, I hope.
Also here in Berlin?
Yes.
Probably meet Günter Grass?
Yes, tomorrow.
Tomorrow?
I believe so, I don't know.
Well, from Berlin, where's your next step to go?
Home.
Just at home?
Yes.
A little tired after this long trip.
It's been a long trip. Very long. Very, very wearisome. No days off.
Yeah. Well, you know that your books are very popular here in Berlin.
I hope so. I'm glad that they are. This is unusual. The thing that appeals to me about this thing is such a confession of failure. I'm amazed that anybody would confess so completely that he's failed. Because that's what this amounts to. A failure in competition, a failure in everything. So it's like a little kid who takes his football home when he can't play very well, you know.
Es war ein ganz kurzes Interview, ein etwas wortkarges, wie Sie gehört haben, von Mr. Steinbeck. Er ist heute Morgen, ja, erst ziemlich spät aufgestanden, denn er hat ja eine lange Reise bereits hinter sich und hat noch keine besonderen Eindrücke von Berlin, aber bis morgen wird er Eindrücke gesammelt haben. Er kann nicht genau sagen, ob er von diesen Eindrücken irgendwelche einmal verwenden wird für ein Buch, für ein Essay oder auch nur für einen Artikel. Wir fragten ihn, wo er von hier aus hinfährt. Er sagte, er wird jetzt zurück nach Amerika, denn diese Reise hat ihn sehr angestrengt. In Moskau hat er einige Ausführungen gemacht über die dynamischen, jungen, sowjetischen Schreiber. Wir haben ihn gefragt, ob er etwas Ähnliches hier über die Deutschen zu sagen hat. Er sagt, er kennt eine ganze Menge und er hofft, mit ihnen hier noch zusammenzukommen. Wir haben ihn dann gefragt, ob er hier in Berlin vielleicht die Möglichkeit hat, mit Günter Grass, der ja hier lebt, zusammenzukommen. Er sagt, jawohl, morgen werde ich mit ihm zusammen sein. Und unsere letzte Frage bezog sich auf den Ort dieses Interviews, auf den Checkpoint Charlie. Mr. Steinbeck hatte sich die Mauer hier sehr genau angesehen. Es wurde ihm genau erklärt, wie der Übergang hier am Checkpoint Charlie funktioniert. Er hat hinübergeschaut, er hat die Slalomfahrt einiger Autos beobachtet und sagte nur ganz kurz, trocken und doch ergriffen, das ist grausam. Auf diese Grausamkeit noch einmal angesprochen, sagte Mr. Steinbeck zum Schluss, es ist mir unbegreiflich, wie ein Staat seine eigene Unfähigkeit, sein komplettes Versagen so demonstrieren und so zementieren kann. Es ist wie ein kleiner Junge, der seinen Fußball nach Hause nimmt, weil er merkt, er kann nicht richtig Fußball spielen.
Soweit, meine Damen und Herren, der politische Teil unserer heutigen Zeitfunksendung mit Berichten aus Brüssel, Bonn und Berlin.
In der nächsten Viertelstunde führen wir Sie nochmals nach Berlin sowie nach Düsseldorf und Paris. Berlin. Richtfest über 12 Millionen Projekt.
Neue Fabrikationsstätten von General Motors in Langwitz.
Düsseldorf. Buletten haben ihre eigenen Gesetze.
Rhein-Ruhr-Chronik im Zeichen von Kälte und Nebel.
Paris. Stinkbomben gegen Hochhuts Stellvertreter.
Aber stürmischer Applaus der Publikumsmehrheit bei der französischen Erstaufführung.
Berlin. Auf den Neu- und Umbauten der Berliner Fabrikationsstätten der General Motors GmbH in Lankwitz wurde heute Richtfest gefeiert. Die Montage des Zweigbetriebes mit Kosten in Höhe von 12 Millionen D-Mark geht auf die besondere Initiative von General Klee zurück. Bereits Anfang nächsten Jahres soll auf dem Werksgelände mit zunächst 100, später 200 Fachkräften die Produktion von Kraftfahrzeugzubehörteilen für die Opel-Werke in Rüsselsheim und Bochum begonnen werden. Während des Richtfestes sprachen wir mit Bauleiter Beresch.
Richtfest, das heißt Halbzeit, und wir stehen hier in einer noch fast leeren Werkshalle. Aber man hat die Gelegenheit, an einem Modell bereits zu erkennen, wie diese Halle später einmal aussehen wird. Herr Beresch, und für 12 Millionen hat man investiert. Was wird hier entstehen an Maschinen und Gebäuden?
Es ist so, Sie sehen, es ist eine sehr luftige Halle gebaut worden, die gut beheizt ist. Wir werden hier Holzpflasterböden reinbringen, dass die Leute warme Füße haben, und haben Fertigungsstraßen aufgestellt für die Ausführung von Lagerschalen für Automobile für die Adamobil AG. Und die Angelegenheit ist so, dass nicht da einzelne Lagerschalen ausgeführt werden, sondern dass die in maschinellen, rationellen Anlagen hergestellt werden und so, dass sie ein sehr gutes, rationelles und auch hochwertiges Produkt bringen.
Sie sind hier etwas beengt im Grundstück. Was sollen hier alles für Hallen entstehen und für Gebäude?
Wir haben eine Werkshalle gebaut, in der die gesamte Produktion untergebracht wird. Und das vorhandene Werk, was wir hier hatten, haben wir für die Hilfswerkstätten, Sozialräume und so weiter hergerichtet.
Gab es nun Schwierigkeiten bei diesem Bau?
Ja, es gab also eine Schwierigkeit, und das war die Gründung dieser Halle. Wir mussten ja für die Maschinen einen Untergrund schaffen von 10 Tonnen pro Quadratmeter Nutzlast. Und die waren nicht gegeben. Hier sind Auffüllungen bis zu 18 Meter. Und wir haben also tatsächlich hier 3500 Meter Pfähle gerammt, um den Boden so zu befestigen, dass wir die Maschinen aufstellen können. Das war aber meines Erachtens die einzige Schwierigkeit. Hervorheben möchte ich nochmal die gute Zusammenarbeit der Berliner Firmen. Wir haben 24 Firmen mit rund 200 Bauarbeitern gehabt. Es ist ja nicht hier eine Halle, es ist eine Fertigungswerkstätte, die alle Phasen der Berufe hier hat. Und das ist natürlich für manche hier neu gewesen. Aber ich muss sagen, von den Bauleitenden, Architekten über Baufirmen, Elektrofirmen und wie es war eine sehr gute Zusammenarbeit, und dadurch ist es gegangen. Aber das setzt natürlich auch die gute Vorplanung raus. Sie sehen, nachdem das alles so im Detail festgelegt war, war das natürlich ohne weiteres möglich.
Wann ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Werk hier zu errichten?
Ja, man ist auf die Idee gekommen, 62, in der zweiten Hälfte 62. Und das wurde ja vorhin in dem Vortrag hier gesagt, dass Mr. Klee seinerzeit hier mit Mr. Donner, dem Generaldirektor und Aufsichtsratsvorsitzenden von General Motors, darüber gesprochen hat in dem Hilf Berlin, und ist tatsächlich auch zur Wirklichkeit gekommen. Und vor allen Dingen, dass eine stete Produktion hierher kommt. Wissen Sie, es ist nicht eine Produktion, dass hier ein Tür, mal ein Fenster oder immer mal ein Türschloss gemacht wird. Man hat eine laufende Fertigung von sehr hohen Stückzahlen, und dadurch haben die Leute in warmen Räumen und in guten Arbeitsbedingungen eine Fertigung, die vom 1. Januar bis 31. Dezember die gleiche ist. Nicht?
Ja, wie viele Leute werden Sie hier beschäftigen?
Ja, also am Anfang 100 ungefähr. Und wie das dann anläuft, das wird die Erfahrung zeigen.
Düsseldorf. Rein auf, rein ab ist das Land zwischen Bielefeld und Bonn in diesen Dezembertagen ein einziges Nebelmeer. Im Ruhrgebiet kommt in solcher Schlechtwetterzeit zum Ärger mit Arbeitsausfall und mit der Verkehrsmisere auch noch die Gefahr des gesundheitsschädigenden Smogs. Nebel aber nicht nur auf den Straßen, sondern auch über den Bestimmungen zur Herstellung wohlschmeckender Buletten. Hören Sie selbst.
Auf 280 Baustellen alleine in Düsseldorf so gab das Arbeitsamt heute Morgen bekannt, feiern des Frostes wegen insgesamt 2400 Bauarbeiter. Und da es in der Eifel auch nicht viel kälter ist als zum Beispiel an der Weser, kann man sich bei rund 50 Arbeitsämtern in Nordrhein-Westfalen, ohne Adam Riese bemühen zu müssen, leicht ausrechnen, dass es einige 10.000 Bauarbeiter sind, die zurzeit vor den Arbeitsämtern Schlange stehen müssen. Theoretisch müssen nun die Firmeninhaber an jedem Morgen beim Arbeitsamt melden, dass sie nicht arbeiten können. Und an jedem Morgen muss der Arbeitsamtsleiter anhand der örtlichen Wetterberichte von seinem gut geheizten Schreibtisch aus entscheiden, ob er an die Arbeiter dieser Firmen zahlen soll oder nicht. Das alleine wäre freilich noch nicht neu. Neu ist nur der Einfall des Arbeitsamtsleiters in Düsseldorf, und der ist ihm erst gestern gekommen, diesen täglichen Rapport zu vereinfachen. Wenn erst einmal Frost im Putz sitzt, sagte der Mann sich, kann man nicht arbeiten, bis er nicht wieder aufgetaut ist. Solange also die Quecksilbersäule unter Null verharrt, muss ohnehin schlecht Wettergeld gezahlt werden, und so lange erübrigen sich auch tägliche Meldungen. Nun, wir haben es überhaupt in Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen mit dem Wetter. Gestern zum Beispiel hatten wir den dunkelsten Tag des Jahres, und doch heute war es so, als habe der Tag keine Lust gehabt, überhaupt aufzustehen. In den Wohnungen und überall in den Büros im Lande brennt das Licht ununterbrochen. Man kann von einem Ufer des Rheins das andere nicht sehen. Kein Wunder also, dass ich gestern in einer Nebelbank bei 3 Meter Sichtweite auf der Autobahn zwischen Oberhausen und Wesel einen Unfall ereignete, bei dem immer ein Wagen auf den anderen auffuhr. Bilanz 600.000 Mark Sachschaden und, was viel schlimmer ist, ein Toter und mehrere Schwerverletzte. Es ist aber doch nicht nur das Wetter allein, über das wir uns aufregen. Mit 2- und 3-spaltigen Artikeln und hervorragend platziert berichteten die rheinischen Zeitungen heute Morgen, es sei in Köln ein Gastwirt von der Anklage vorsätzlicher Lebensmittelverfälschung freigesprochen worden, obwohl er seinen Frikadellen 33% Brötchen zugefügt habe. Eine amtliche Chemierätin war ihm auf die Schliche gekommen und hatte ihn angezeigt. Der Staatsanwalt verstand keinen Spaß, wie denn hierzulande überhaupt die Gemütlichkeit aufhört, wenn es um Buletten geht, und er verlangte, dass der Gastwirt auch in der Berufungsverhandlung abermals verdonnert werde. Indessen, der Richter sprach ihn frei, nachdem ihm von Praktikern verständlich gemacht worden war, dass die staatlich zugelassenen 25% Brötchen im Frikadellenfleisch für die rheinische Zunge zu wenig seien. Denn es komme, so wurde argumentiert, bei Buletten weniger auf die qualitative chemische Analyse als auf ihren Geschmack an. Nach diesem Urteil, lästern die klopskundigen Sachverständigen aus Düsseldorf, könne man sich von nun an jedenfalls in Köln das Brötchen zur Bulette sparen, da man es gleich fix und fertig verbraten mitserviert bekomme.
Paris. Die Pariser Premiere von Hochhuths Schauspiel Der Stellvertreter wurde von grundverschiedenen Publikumsreaktionen begleitet. Die Vorstellung musste mehrmals unterbrochen werden, weil die Galerie Zwischenrufe wie Lang lebe der Papst und Schande mit dem Werfen von Stinkbomben untermalte. Die Mehrheit der Besucher spendete jedoch neben Szenenapplaus stürmischen Schlussbeifall. Hören Sie unseren Bericht über die Begleiterscheinungen der Premiere.
Die Hochhutschlacht beginnt nun auch in Paris. Die Polizei hat den Saal erleuchten lassen. Polizisten mit Gummiknüppel verhüllenden Pelerinen stehen in den Zugängen und ein paar Inspektoren in Zivil zu erkennen, außer an ihrer kräftigen Statur, an den grauen Überziehern, den Einheitspreiskrawatten und den Schuhen wie die Feuerwehr, gehen zwischen die einzelnen Sitze und holen sich einige der aufgeregtesten Zuschauer heraus. Ein Herr, so in den 50ern, sitzt da mit rotem Kopf und starrem Blick. Dann sagt er zu seiner Frau, es kommt, steht auf und fängt an zu schreien wie verrückt. Und die anderen stimmen ein. Jetzt ist es einen Moment wieder etwas ruhiger. Die Schauspieler versuchen wieder anzuhören. Aber nein, Karikatur, bravo. Es lebe der Papst. Welcher, ruft ein anderer. Es lebe Hitler, es lebe die Freiheit. Inzwischen haben sich die Polizisten wieder einen gecatcht, der jetzt unten in den Polizeiwagen kommen wird. Mit den kleinen Gitterchen am Fenster, hier Salatkorb genannt, da werden sie eine nach dem anderen jetzt landen. Es ist noch eine Dame dabei, die hat Flugblätter geworfen und sie wird auch rausgezerrt jetzt von den Inspektoren. Sie schämt sich furchtbar, sie schließt die Augen, wie sie da abgeführt wird. Ihre schöne Frisur ist dabei ein bisschen in Unordnung gekommen, aber es scheint mir, dass jetzt doch wieder etwas Ruhe hergestellt ist in diesem Saal. Es ist jetzt 11 Uhr, gleich geht die Aufführung zu Ende. Noch 3 weitere Male hat die Polizei eingreifen müssen. Insgesamt sind 11 oder 12 Personen aus dem Saal geholt worden, darunter 2 Frauen und ein Amerikaner. Oben auf dem 3. Rang ist es einmal zu einem richtigen Gefecht zwischen Studentengruppen mit Doppelnelsons und Leberhaken gekommen. Aber fast keiner von den Zuschauern ist vorzeitig gegangen. Dabei sind die ersten 14 Vorstellungen geschlossene Vorstellungen, für die also kein öffentlicher Kartenverkauf stattfindet. Jetzt kommen die Zuschauer heraus. Zuerst ein sehr eleganter Herr, graue Schläfen.
C'est une pièce qui est extrêmement bien jouée.
Es ist ein sehr gut gespieltes Stück. Es zeigt gewisse Gesichtspunkte, die viele Menschen kennen müssen. Und eine beleibte ältere Dame mit grauen Astrakhan-Mantel.
Madame, votre opinion sur la pièce, s'il vous plaît?
Oh, que c'est l'exacte vérité, monsieur.
Das ist die exakte Wahrheit, sagt sie. Die Kirche hat sich sehr schlecht benommen. Das ist eine Schande. Und ich bin in einem kirchlichen Institut erzogen worden. Madame?
J'ai été à Auschwitz. Je suis le numéro 76300. Je suis bouleversé. Je trouve ça terrible qu'il y ait des gens qui sont contre.
Ich war in Auschwitz. Ich bin die Nummer 73 1300. Und sie entblößt ihren linken Unterarm. Ich bin völlig überwältigt. Ich finde es furchtbar, dass es Menschen gibt, die gegen dieses Stück sind, die dieses Stück nicht verstehen. Ich finde das entsetzlich. Und ich danke den Menschen, die den Mut haben, so etwas auf die Bühne zu bringen. Und nun ein junger Mann mit gewachsenem Schnurrbart. Man hätte die Handlung dieses Stückes besser in das 4. Jahrhundert verlegt. Das wäre besser gewesen. Jetzt kommt eine kleine Blonde, sicherlich selbstbewusste Person, vielleicht eine Studentin.
C'est quand même un petit peu caricaturé.
Et pourquoi?
Parce qu'on voit que l'auteur, il est partisan d'une certaine opinion, il est contre le pape et c'est pas une raison, on l'a tourné en ridicule.
Es ist etwas karikaturiert. Warum? Weil der Autor gewisse vorgefasste Meinungen hat. Er ist gegen den Papst und der Papst wird lächerlich gemacht. Selbst wenn der Papst nicht gegen den Judaismus war, sie meint, wenn er nicht gegen die Vernichtung der Juden war, brauchte man nicht jedes Mal, wenn er auftritt, ihn als einen Dummkopf darzustellen. Ein junger Mann mit Bürstenhaar mischt sich in das Gespräch. So hat es sich nun einmal zugetragen, meine Süße.
Mais relis le bouquin d'histoire, ma veuve. Relis les mémoires du grand Charles, il parle de son interview avec le pape.
Aber nehmen Sie doch ein Geschichtsbuch in die Hand, meint nun ein bebrillter Riese. Nehmen Sie das Buch vom Grand Charles. Er spricht von seinem Interview mit dem Papst. Das ist eben die Politik, meine Schöne.
Das war, meine Damen und Herren, die Zeitfunksendung des 11. Dezember 1963.
Von den agrarpolitischen Beratungen in Brüssel berichtete Hermann Brunner.
Über die Tagesordnung der heutigen Kabinettssitzung informierte Ulrich Dübber.
Mit Literaturnobelpreisträger John Steinbeck sprach Jürgen Graf.
Das Richtfest bei General Motors besuchte Christoph Schade.
Unser Chronist von Rhein und Ruhr war auch heute Klaus Hohnscheid.
Und die Pariser Hochhut-Premiere erlebte Jolo Werde.
Die Redaktion der Sendung hatte Willi Knecht.
Deutschlandradio Retro.